Wir lesen gemeinsam 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 20. Ich lese einmal vor. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher bei dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Bis dahin der Bibeltext.
Nun, in der heutigen Predigtreihe, wir gehen ja jetzt durch den 1. Timotheusbrief vorerst, sind wir jetzt in der zweiten Hälfte von Kapitel 1 und damit ist das Kapitel ja dann auch abgeschlossen. Noch einmal kurz zum Zeugnis von Peter. Natürlich bin ich auch durch ihn ein ganzes Stück weit, gerade in der Jugend und als ich zum Glauben an Christus gefunden hatte, der mich mitgeprägt und wenn ihr das so seht, das müsst ihr beurteilen, ob er das gut gemacht hat, mich mitgeprägt hat durch Gottes Gnade. Weil es ist schon so, was man in den ersten Tagen, auch wenn man Säugling ist oder eben auch im Glauben, ist es schon wichtig, die richtige Nahrung und in dem Fall auch die richtige Portion zu erhalten, um ein gesundes geistiges Wachstum zu haben. Und da ist sein Lebenswerk, was Gott durch ihn gewirkt hat, eben auch ist daran teilhaftig gewesen, an mir und auch an meiner Familie. Und wenn er so in aller Kürze sein Lebenszeugnis gesagt hat, kann ich da doch auch so einiges an Parallelen sehen, wie es gelaufen ist. Bei mir auch kein wirklicher Schulabschluss, später mal nachgeholt. Zuerst Hans Dampf in allen Gassen. Gott hat aber durch seinen Geist das Gewissen nicht mehr in Ruhe gelassen, hat einen totalen Umsturz bewegt, etwas ganz anderes. Auch du bist vor Nöte, auch vor Elend in der Familie, vor viel Ungerechtigkeit vor allem nicht bewahrt geblieben. Aber dennoch hat er, wie wir hier gesehen haben, nicht Schiffbruch im Glauben erlitten mit seiner Frau, mit seinen Kindern und Enkelkindern, sondern es ist einfach eine gesegnete Familie geblieben, trotz viel Schmerz und Not bis hinein in diese Zeit. Nun zu unserem Predigtext. Der Apostel Paulus hat sein ganzes irdisches Leben lang nicht vergessen, wer er war. Ich habe mit Peter noch mal in dieser Woche telefoniert und da fiel dann auch der Satz so, wir werden unseren Stallgeruch nicht los. Das ist so. Und das ist auch gut so. Denn es ist ja auch der lebendige Gott, der uns in ein Volk und in eine Familie hineingeboren hat. Ja, und das hat er ja einen Hintergrund, einen Plan. Es ist ja nicht einfach so. Du und ich, du bist gewollt von Gott. Und Paulus hat auch nie vergessen, wer er war. Und er hat auch nicht vergessen, wer er war, bevor er zu Christus fand. Denn dort hat eine Veränderung stattgefunden, die natürlich Auswirkungen hatte. Und ich hoffe, dass das alle hier auch bestätigen können, dass sie dieses in der Art und Weise, wie der Herr Jesus es im Johannesevangelium auch dem Nikodemus gesagt hat, du musst von Neuem geboren werden. Du brauchst diese Wiedergeburt aus dem Geist Gottes heraus, dieses zu einer neuen Kreatur zu werden. Das ist das, was wir alle brauchen. Wirst du es nicht, kannst du nicht in den Himmel kommen. Sondern Daniel hat es auch schon im Vorwort angesprochen. Du wirst den Weg in die Verdammnis antreten müssen. Denn dieser sterbliche Leib und vor allem dieser sündige Leib, die Sünde, trennt uns von Gott und trennt uns vom Himmel. Und dafür ist Christus gekommen, den Schuldzettel, der auf jedem Leben lastet, zu zerreißen am Kreuz. Aber du musst es annehmen als ein Geschenk. Du kannst es dir weder verdienen und du kannst es auch nicht kaufen. Du kannst es nur als Geschenk annehmen. Der Apostel Paulus, zu wem er nach der Begegnung mit Christus wurde, das ist ganz wichtig. Und vor allem, was er durch die Gnade des Herrn bis zum Ende blieb. Denn es ist doch so, es gibt viele Menschen, die machen einen guten Anfang mit Christus. Aber das Ende ist dann nicht mehr rühmlich. Und es gibt vielerlei Gründe, warum das so ist. Auf jeden Fall liegt es nicht an Gott. Es liegt immer am Menschen. Oft ist es so, dass Menschen einen guten Anfang mit Gott gemacht haben. Aber sie lassen sich wieder mit der Welt ein. Sie lassen zu sehr die Welt in ihr Leben hinein. Sie gehen zu viel, die Bibel spricht von fleischlichen Begierden. Das sind nicht immer nur Dinge auf sexuellem Gebiet, sondern das können Hobbys sein, das können Menschen, es können Dinge einfach sein, die plötzlich wichtiger sind als die Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und dann ist es nicht die Frage, ob, sondern wann ein Prozess einsetzt, in dem man sich Stück für Stück weiter von Gott entfernt. Und irgendwann kann es so weit gehen, dass man plötzlich sagt, war der überhaupt oder ist die überhaupt ein Kind Gottes? Sind die wiedergeboren? Und dann kommt es noch dazu, an vielen Stellen der Schrift, auch der Hebräerbrief warnt davor, dass er sagt, pass auf, bist du wirklich ein Kind Gottes? Bist du wiedergeboren oder bist du ein Mitläufer? Denn in allen Gemeinden gibt es genügend Mitläufer, die vielleicht jahrelang zur Gemeinde gehen. Das ist gut, zur Gemeinde zu gehen. Aber auch zur Gemeinde zu gehen bedeutet nicht, dass wenn Christus kommt, seine Gemeinde zu entrücken oder wenn du dran bist, dass Gott dein Leben vollendet, dass du dann bei Christus, dass du in der Herrlichkeit sein wirst, dass du zur Gemeinde gehst, dass du vielleicht konfirmiert bist, dass du am Abendmahl teilgenommen hast. Das alles ist zweitrangig. Es zählt in Wirklichkeit nicht, zumindest nicht, um in den Himmel zu kommen, sondern du brauchst die Erkenntnis, du bist ein Sünder. Du brauchst die Erkenntnis, du selber kannst die Sünde nicht bezahlen. Du brauchst die Erkenntnis, dieser Christus, dieses Lamm Gottes, das ist das einzige Opfer, was Gott akzeptiert. Diese Gerechtigkeit, die Christus dort am Kreuz erwarb, rechnet er dir zu als Geschenk. Das ist das, was du brauchst. Hast du es nicht, so deine Knie nicht vor dem lebendigen Gott gebeugt und Buße getan, wirst du nicht in den Himmel kommen, auch wenn du zur Gemeinde gehst, vielleicht jahrzehntelang. Nun, dieser Paulus, der ehemalige Saulus, der seinem geistlichen Sohn Timotheus hier in diesem ersten seiner beiden an ihn gerichteten Briefe so schnörkellos schreibt, war vor seiner Begegnung mit Jesus Christus nach menschlichem Verständnis kein schlechter Mensch. Oh nein, überhaupt gar nicht. Wenn wir was von Paulus lesen, er war ein super Gelehrter. Sein Lehrer war Gamaliel, das war sozusagen die Koryphäe damals unter den Gelehrten Israels. Das war sein persönlicher Lehrer. Paulus war rechtschaffend, der wollte Gott alles gleich und recht machen. So ein bisschen anders wie die meisten Menschen heute, die sagen, Gott interessiert mich nicht. Der wollte Gott schon alles recht machen. Er war also kein schlechter Mensch, rein menschlich, humanistisch gesehen, sondern wir könnten ihn wirklich als ehrlich, als rechtschaffend, als einen kompromisslosen Verfechter seiner Religion bezeichnen, der nicht nur wirklich sehr gut gebildet war, im Gegensatz zu uns, aber wir sehen doch auch daran, Peter, dass am Ende, wenn es um die Nachfolge Jesu geht, wenn es um das Dienen in Gnade geht, ist der Heilige Geist das Maß der Dinge und nicht theologische Ausbildungen, obwohl sie gut sind, wenn man sie haben kann. Und er war also gut gebildet, aber wir könnten auch sagen, er stammte durchaus aus edlem Geschlecht. Ein Hebräer von Hebräern, sagt er von sich selber. Philipper Kapitel 3, könnt ihr das mal nachlesen. Vielleicht zeige ich die Stelle später auch nochmal an. Paulus zeigt uns in diesen Versen, sein durch die Gnade Gottes und folglich durch den Glauben an Christus, er zeigt uns dort aber seinen veränderten Erkenntnisstand in Bezug auf das jüdische Gesetz oder die Gnade. Ja, denn Paulus hat ja immer versucht, durch das Gesetz vor Gott Anerkennung zu finden. Und er hat dann, als er an Christus gläubig wurde, erkannt, das funktioniert nicht, sondern es ist die Gnade, die maßgeblich ist, die allein aus dem Glauben an Christus Jesus kommt. Paulus war also vor seiner Bekehrung aus Unwissenheit, wie er sagt, ein Lästerer und Verfolger der Gemeinde Christi. Da würden wir sagen, wieso ein Lästerer und Verfolger der Gemeinde Christi? Verfolger können wir ja noch über die Brücke gehen. Aber Lästerer? Nun ja, wenn man Gott nicht in der Weise Ehrerbietung darbringt, wie Gott das vorgibt, dann ist das nicht sauber, denn die Bibel spricht das von Lästern. Nun müssen wir sehen, Lästern kommt aus einem Wortstamm, denn nicht wir verstehen unter Lästern immer, dass man vielleicht sagt, Gott, der alte Mann kriegt ja nicht mehr alles auf die Reihe oder ich will das gar nicht erst aussprechen, was wir unter Lästern verstehen. So war Paulus natürlich nicht, aber Paulus hat eben aus Unwissenheit, weil er es nicht wusste, Gott nicht die Ehre entgegengebracht, die Gott verlangt, nämlich allein durch Christus. Er war eben genau dieser Paulus, dieser Saulus, vor seiner Bekehrung, zu dessen Füßen der wütende Mob in Apostelgeschichte 7 die Oberbekleidung des ersten wahrhaftigen christlichen Märtyrers Stephanus ablegte und wo es ausdrücklich heißt, dass dieser damalige Saulus dieser Ermordung, das war Mord, zustimmte. Können wir einmal schauen, Apostelgeschichte 7, 58. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, also den Stephanus, steinigten sie ihn und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Da ist er. Und Apostelgeschichte 8, 1 bis 3, Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und an jenem Tage erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, in anderen Übersetzungen steht, wütete gegen die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Das war seine Überzeugung, das Richtige zu tun. Aber wir sehen, wie verkehrt Menschen aus den falschen Beweggründen sein können. Wir sehen also auch, in geistlichen Dingen ist es wichtig, den richtigen, den biblischen Weg einzuhalten, sonst kann man völlig neben der Spur sein. Wisst ihr, wir machen aktuell deutlich sichtbar auch die Erfahrung, dass die Welt sich bereits komplett vom wahrhaftigen Gott abgewendet hat. Wir sehen das hier, Paulus hat durch diese Dinge, die er tat, und er meinte Gott einen Gefallen zu tun, aber er entfernte sich dadurch von Gott. Er verfolgte die Gemeinde. Und er schleppte sie ins Gefängnis. Er hatte Freude daran, wenn sie hingerichtet wurden. Steht hier, und auch wir, in dieser Zeit, in der wir uns jetzt bewegen, und wir bewegen uns mit starken Schritten auf die Wiederkunft des Herrn vor. Einige Brüder, und ich schätze sie sehr, sagen, wir sind nicht in der Endzeit, sondern wir sind in der Endzeit der Endzeit. Und wisst ihr, auch hier ist es immer wieder eine Parallele. Die Welt wird Stück für Stück wird die Welt auch Gefallen daran haben und sie denkt, sie tun sich einen Gefallen damit, wenn sie die bibelgläubigen, wahrhaftigen Christen aus dem Verkehr ziehen, weil wir sind störend. Warum sind wir störend? Wenn Dinge, die die Bibel als Sünde bezeichnet, wir nennen sie noch beim Namen. Wir sagen nicht, ach, ist doch nicht so schlimm oder lass mal. Wir nennen sie beim Namen. Dadurch sind wir der Welt ein Dorn im Auge. Auf allen Gebieten, angefangen von den Regierenden bis hin zur untersten Schicht. Wir sagen von der Schrift her, was ist Sünde? Wir beteiligen uns nicht an verschiedenen Dingen. Und dadurch sind wir Stück für Stück ganz automatisch mehr der Welt ein Dorn im Auge. Und die Welt, das ist nicht die Frage ob, sondern wann. Und wir wissen doch, ihr Lieben, in Deutschland, auch in den letzten Jahren, was wir für unmöglich hielten, ist passiert. Wir können nicht mehr sagen, das kann uns hier nicht passieren. Die Erfahrung haben wir hoffentlich gemacht. Und deswegen ist es so wichtig, nichts mehr auszuschließen, sich darauf einzustellen, dass es kommt. Aber der Herr hat die Zusage gegeben, dass auch die Pforten der Hölle seine Gemeinde niemals überwinden werden. Und auch nicht den Einzelnen. Es wird nicht ein Haar dein Haupt verlassen, was Gott entgeht. Gott hat sie alle gezählt, jedes Haar auf deinem und auf meinem Haupt. Und das ist ganz wichtig zu wissen, diese Sicherheit, wenn auch alles drunter und drüber geht und wenn die Gemeinde Stück für Stück jetzt mehr zentralisiert angegriffen werden wird, zu wissen, wir sind sicher in der Hand des Lebendigen, des Allmächtigen, des Allwissenden und des Allgegenwärtigen Herrn und Heilands. Wisst ihr, die Gnadenzeit, wir müssen das einfach an dieser Stelle auch immer mal wieder sagen, die Gnadenzeit geht zu Ende. Gottes Gnadenzeit wirkt nun über 2000 Jahre, mal abgesehen, ob jemand sagt, kann ja auch ein paar Tage länger, ein paar Tage weniger. Lassen es mal bei guten 2000 Jahren, ist Gottes Gnadenzeit. Aber sie geht dem Ende zu. Für die einen bedeutet das, bald kannst du nicht mehr gerettet werden. Für die anderen bedeutet es, es geht bald in die Herrlichkeit. Der Herr holt uns ab oder er vollendet unser Leben, wie auch immer. Versteht ihr dieses Herrliche? Wir gehen bald auf jeden Fall, wir müssen bald nicht mehr glauben, wir werden bald schauen. Das ist herrlich. Und für die anderen, die noch nicht glauben, ist nicht mehr lange Zeit, dann wirst du dich nicht mehr entscheiden können. Musst du keine Angst vor haben, ist einfach eine Realität. 2000 Jahre ist eine lange Zeit. Nun, wir schauen uns einmal so auch diese Gegensätze einmal an. Wenn wir schauen, Apostelgeschichte 2, 37 bis 38. Als sie das aber hörten, das sind so, ich will euch jetzt zwei verschiedene Menschengruppen zeigen. Als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tuet Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen des Herrn Jesus zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann Apostelgeschichte 7, 54 und 57. Als sie das aber hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Da geht es nochmal um den Stephanus. Seht ihr diese beiden Menschengruppen? Sie hören das Wort. Die einen geht es durchs Herz und sie sagen, was sollen wir denn tun, damit wir gerettet werden? Die anderen sagen, nein, wir machen ihn platt, damit er uns nicht weiter auf die Nerven geht. Das sind die beiden Menschengruppen, die uns auch vermehrt jetzt immer wieder begegnen werden. Die einen wollen mit Gott, mit Christus nichts zu tun haben. Sie wollen auch die Gemeinde und die wahrhaft Gläubigen nicht in ihrem Umfeld haben. Sie wollen sie weghaben. Aber wir sehen, wie wichtig unser Zeugnis ist, auch die Missionseinsätze jetzt samstags, dass wir den Menschen sagen, hier, noch ist die Gnadenzeit, sie nähert sich dem Ende, aber hier ist Gnadenzeit, du brauchst Jesus. Jesus Christus streckt dir die Hand entgegen, nicht du ihm, er streckt dir die Hand entgegen. Und das wollen wir ihnen weiterhin sagen. Aber diese beiden Menschengruppen, versteht ihr, kein Dazwischen, es gibt keine Neutralität, sondern es gibt nur, entweder es geht dir durchs Herz, und du lässt Christus endlich, der vor deiner Tür steht, anklopft, lässt ihn ein, du wirst Vergebung empfangen und ewiges Leben, oder du lehnst ihn ab. Und es ist deine Entscheidung, in die Hölle zu gehen. Und Gott sei Dank für alle die, die dieses Gnadenangebot schon angenommen haben. Aber hier ist einfach der Unterschied. Die Herzen der Menschheit sind im Allgemeinen bereits so verhärtet, dass der Menschenmob auch heute sehr zeitnah wieder den wahrhaftigen Christen ans Leder wollen und dann auch noch genau wie damals meinen, dass sie irgendeinem Gott, aber bestimmt nicht dem Gott, den dreieinigen Gott der Bibel, einen Gefallen damit tun. In Johannes 16, Vers 2 sagt der Herr Jesus nicht umsonst, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einem Dienst zu erweisen. Muss uns jetzt nicht Angst haben. Muss uns jetzt nicht insofern Angst machen, weil es nicht jedem von uns bestimmt ist. Aber es wird auch einigen, vielleicht von uns, ein schwerer Weg bevorstehen. Und ich kann nur immer sagen, die Hirten und Prediger und Pastoren der Gemeinde, es ist gut, wenn ihr das predigt, aber habt ihr auch in eurem Herzen die Gewissheit, dass es euch als erstes erwischen wird? Und seid ihr bereit, diesen Weg dann zu gehen, um auch den übrigen Schafen zu zeigen, mit Gott gibt es immer ein Weiter. Mit Gott gibt es immer, es geht weiter auf die Herrlichkeit zu. Aber es heißt nicht immer, dass es einfach wird. Und es heißt nicht immer, dass ihr vor allem bewahrt bleibt und dass ihr völlig kratzerlos und schadlos da durchkommt. Ich sehe das in der Schrift nicht. Aber was ich sehe, ist die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Der, wir wissen doch, wenn wir uns einmal Daniel und seine Freunde anschauen, wovor hat Gott bewahrt? Dass sie in den Feuerofen mussten? Nein, die mussten rein. Aber wovor hat er bewahrt, dass sie da drinnen verbrannt sind? Denn selbst Nebukadnezar sah, haben wir da nicht drei reingeschmissen? Ja,
Ich sehe aber vier. Der Herr war selber dabei. Und das ist es. Gott bewahrt uns nicht vor dem Feuerofen unbedingt. Aber in dem Feuerofen, da ist er dabei. Und viele von uns haben vielleicht schon den einen oder anderen Feuerofen hinter sich, vielleicht auch die iranischen Geschwister. Aber sie wären nicht hier, wenn Gott sie nicht aus dem Feuerofen heraus oder im Feuer bewahrt hätte. Und das gilt für uns. Christus sagt, ich bin derselbe gestern in der Vergangenheit. Heute bedeutet die Gegenwart und in jegliche Zukunft, die die Gemeinde noch haben wird. Ich bin immer der Gleiche. Die Gesellschaft, die Lebensumstände ändern sich, aber nicht der Heiland. Er ist immer der Gleiche. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und als Israel, Mose, einmal Gott fragte, wo soll ich für so viele Menschen Fleisch hernehmen? Aber die einfache Antwort des lebendigen Gottes, ist mein Arm etwa zu kurz geworden? Glaubst du das aber in deinem Herzen, dass Gottes Arm heute zu kurz ist, dir persönlich in deiner Situation zu helfen oder in dem, was noch auf uns zukommt? Bestimmt nicht. Gottes Arm ist nicht zu kurz. Nun, der Herr Jesus hat gesagt, er kommt bald wieder. Und darüber ist der Satan voller Wut. Der Satan ist darüber voller Wut und er will nun mit aller Gewalt, liegt es ihm viel daran, das geistliche Leben der wahrhaftig wiedergeborenen Christen zu zerstören. Darum schreibt der Apostel Petrus, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das bezieht sich auf wahrhaftige Christen. Die anderen hat er schon in der Gewalt, die braucht er nicht verschlingen. Er versucht dich und mich und den Leib Christi dahingehend zu stören und zu zerstören, dass wir zweifeln, dass wir an Gottes Allmacht, an seiner Liebe, an seiner Barmherzigkeit zweifeln und dass wir nicht mehr unseren Dienst ausführen, zu dem wir berufen sind, nämlich ihn zu verherrlichen, sei es durch Leben oder durch Sterben. Das ist der, wozu wir berufen sind. Satan will das Leben der wahrhaftigen Christen mehr und mehr zerstören. Überall hören wir davon, dass wahrhaftige Christen mehr denn je massiven Anfeindungen und Anfechtungen ausgesetzt sind, auch ganz persönlich in ihrem kleinen persönlichen Leben. Aber nicht nur die wahrhaft Gläubigen sind jetzt besonders sein Ziel, auch die Weltmenschen werden nun wie selten zuvor von ihm dazu bewegt, sich gegenseitig unendlich viel Leid zuzufügen und abartige Verhaltensweisen ganz ungeniert und offen zu praktizieren. Aber das müssen alle Menschen unbedingt wissen. Alle Menschen sind vor Gott wie ein aufgeschlagenes Buch. Gott sieht alles. Das gilt für dich, der du dem Herrn schon gehörst. Gott hat ein Auge auf dich, er sieht das. Das muss dich nicht ängstigen. Es soll dir eigentlich eine Sicherheit geben und vor allem auch diese Motivation zu sagen, alles, was ich tue, Gott sieht es. Und wir werden einmal im Preisgericht für jedes unnütze Wort Rechenschaft geben. Das heißt, wir müssen es erklären, warum wir das denn so gesagt haben. Auf der anderen Seite ist es so, Gott sieht dich, der du ihn verleugnest, der du ihm vielleicht ins Gesicht spuckst, der du ihm vielleicht wirklich lästerst in der Form, was wir hier in Deutschland unter Lästerung verstehen. Gott sieht es. Und alles das wird über dein Haupt kommen, wenn du deine Knie vor Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, einmal beugst. Und du wirst es bereuen. So sehr sich auch ein Mensch gegen den einzigen und wahrhaftigen Gott stellen mag, wie sehr er ihn auch verleugnen oder verhöhnen mag, in seinem Gewissen ist doch jeder Mensch gebrandmarkt. Du weißt es. Du weißt schon lange, dass es diesen Gott gibt. Und du weißt schon lange, dass du dich vor diesem Gott verantworten musst. Du kannst weiterhin dein Gewissen betäuben. Du kannst weiterhin oberflächlich darüber hinweggehen und alles tun, was Gott missfällt, was vor Gott ein Greuel ist. Aber du wirst nicht darüber hinwegkommen, spätestens bevor du deinen letzten Atemzug tust, wirst du daran erinnert werden, dass Gott dich liebte, dass Gott dir angeboten hat, dich zu retten. Aber es gibt auch einen zu spät. Und warum predigen wir das immer wieder? Um euch Angst zu machen? Nein, weil wir vermeiden wollen, dass es zu spät ist und dass du den Gang in die Hölle antreten musst. Wir haben doch keine Freude daran. Aber weißt du, dass Christus öfter über die Hölle gesprochen hat wie über den Himmel? Weil er wusste, der Großteil der Menschen wird dorthin gehen, weil sie das Gnadenangebot, was er am Kreuz erweckt hat, nicht wollen. Sie lehnen es ab, sie wollen ihre Suppe des Lebens selber auslöffeln. Aber sie können es nicht, sie verschlucken sich. Die Welt und die Menschen in ihr merken mehr denn je, dass sie leer und dass sie verloren sind. Also ich merke das immer mehr. Die Welt und die Menschen in ihr merken, dass sie verloren sind und sie schaffen sich Ersatzgötter, denen sie dann dienen. Bei diesen vermeintlichen Götzen oder Göttern müssen wir nicht ausschließlich an Okkultismus oder Spiritismus oder Esoterik denken. Nein, es handelt sich dabei vielmehr um das Anhäufen von Gütern, von Geld, von Ehre bei den Menschen, um Machtgehabe und dem Ausleben unbiblischer und pervertierter Sexualität, Alkohol und Drogenexzesse. Das sind die modernen Götter der heutigen Zeit. Das müssen wir ganz klar sagen. Und wisst ihr, auch wir Christen sind nicht frei davon, von diesem angesehen zu werden und in gewisser Form ein wenig Macht über den anderen auszuüben. Aber was hat der Herr Jesus gesagt? Wer sind selig? Wer ist glücklich zu preisen? Die Demütigen. Der Herr Jesus sagt, werdet wie ich und wie bin ich? Der Herr Jesus, er ist sanftmütig und demütig. Das ist das Aushängeschild, womit sich wahrhaftig wiedergeborene Christen in die Öffentlichkeit stellen. Durch Demut, durch Sanftmut und nicht durch Begehren von Ansehen und Macht, ganz zu schweigen von den anderen Dingen. Aber alle diese Dinge sollen in gewisser Form Ersatzbefriedigungen darstellen. Aber die Realität traurigerweise zeigt, dass diese Dinge leider nicht den gewünschten Erfolg bei den Menschen bringen, weil sie Erlösung brauchen. Und Erlösung gibt es nur in dem teuren Blut des Heilands Jesus Christus. Was jeder Mensch braucht, ist Christus. Der Mensch braucht Erlösung, er braucht Befreiung aus der Sklaverei von Sünde, von Abhängigkeiten, von falschem Stolz und von Selbstgerechtigkeit. Denn im 1. Johannes 3, Vers 8 lesen wir, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen. Nun, ihr Lieben, der Apostel Paulus ist uns unter anderem auch ein Beispiel dafür, wie falsch Religiosität ist, wenn sie aus falschen Beweggründen oder wie bei Paulus aus falscher Überzeugung oder wie er es sagt, aus einer gefährlichen Unwissenheit heraus gelebt und praktiziert wird, auch hier in der Gemeinde. Und deswegen ist es dem Apostel so wichtig, die Gnade, die er von Gott erfahren hat und von der auch Peter vorhin gesprochen hat, Gnade, von der auch ich sprechen kann, persönlich, diese Gnade so groß zu machen. Und diese Gnade, die Paulus erfahren, die ihn erfasst hat im Ganzen, die ist immer noch die gleiche Gnade. Und deswegen, wenn du durch den Glauben an Christus ein Kind Gottes bist und du dich von deinem Herrn vielleicht entfernt hast, vielleicht gibt es welche unter uns, die sich von ihrem Erlöser entfernt haben. Wenn das so ist, wenn du gesündigt hast und wenn diese Sünde nun zwischen dir und deinem Herrn steht, dann gehe zu ihm. Er wartet auf dich. Beuge deine Knie, tue rechtschaffene Buße, bekenne deine Sünde, lass dir vom Herrn vergeben, lass diese Gnade, von der Paulus spricht zu Timotheus, auch wieder dein Leben bestimmen. Oder du, der du den Sohn Gottes bisher ausgewichen bist, ich habe das schon vorhin angesprochen, höre zu, er klopft immer wieder an deine Herzenstür, auch jetzt in diesem Augenblick. Tu ihm endlich auf und lass dir vergeben, lass dich erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Nimm das Gnadengeschenk vom Kreuz an und lass dich erretten. Paulus war sich auch dessen vollauf bewusst, dass er zumindest auf der Erde nicht ewig leben würde. Und da ist die Frage auch an dich. Ich kann mich noch daran erinnern, vielleicht Peter auch, wie wir noch jung und knackig waren, wie wir noch in Kanada hätten Holzfäller sein können. Was wollten wir da alles erreichen und was wollten wir alles angehen? Und heute sind die Ansprüche doch nicht mehr ganz so hoch. Ich will damit einfach nur sagen, auch die ihr noch jung seid, ihr werdet nicht ewig hier leben. Selbst wenn ihr dieses biblische Alter, was die Psalmen uns nennen, erreichen, von 70 bis 80 Jahren, denn darüber alles ist Gnadenzeit. Und unser Leben wird enden. Und ist es dann wichtig,
Ob die Menschen uns Denkmäler bauen? Ich denke gerade so, hat mich auch bewegt, wirklich, weil ich war ja mal ein guter Fußballer und als Franz Beckenbauer jetzt dann auch, seht ihr, 78 Jahre, Gott hat sein Leben vollendet, das war schon nicht, dass ich jetzt zu Tode betrübt war, aber ich kannte den Mann, ich habe ihn verfolgt und ich habe sogar dieselbe Position gespielt wie er und wenn wir dann oftmals als junge Menschen, dann wollten wir irgendwie sagen, ja Mensch, wie Beckenbauer und so und aber wir sehen, was wurde jetzt hier gemacht? Andere Menschen, die ein größeres Lebenswerk haben, wie ein Herr Beckenbauer, gerade auch für Christus, werden nirgendwo scheinbar erwähnt. Aber bei Gott ist es nicht so. Wir sehen manchmal bei der Frau in der Bibel, die den Herrn Jesus auf sein Begräbnis gesalbt hat, oder bei anderen, die völlig unbedeutende Dinge für Menschen getan haben. Aber Gott gedenkt ihrer. Gott hat es nicht vergessen. Und deswegen, wenn du einem Menschen, vor allem auch deinen Geschwistern, nur mit einem Becher kaltem Wasser dienst, wird Gott es nicht vergessen. Er wird es aufschreiben. Und deswegen, dein Leben wird auch hier ein Ende haben. Wie groß und wie bedeutend du auch sein magst. Es ist wichtig, nicht, dass Menschen dir Denkmäler setzen, wie vielleicht auch jetzt Beckenbauer eins bekommt, sondern es ist wichtig, dass Gott dich kennt, weil du das Geschenk des Herrn angenommen hast, das er am Kreuz von Golgatha gebracht hat. Dann wirst du in diesem Buch des Lebens stehen und dann heißt es ja, am Ende werden Bücher aufgetan. Die Menschen müssen sich verantworten vor Gott. Und dann wird das Buch aufgetan, das Buch des Lebens. Und wenn du an Christus glaubst, steht dein Name da drin. Und dann heißt es, kommt her zu mir, ihr Gesegneten meines Vaters und erbt das Reich, das euch von Anbeginn der Zeit bestimmt ist. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar? Warum willst du dir das entgehen lassen? Paulus wusste, er wird nicht ewig leben. Und deswegen war es ihm wichtig, seinen geistlichen Sohn Timotheus rechtzeitig auf die Zeit für seinen Heimgang vorzubereiten und sagt, Timotheus, ich werde nicht ewig da sein, aber ich will dir auch etwas hinterlassen. Aber ich will dir nicht hinterlassen, welch großer Mann ich war, sondern wie doll die Gnade war, die mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Und diese Gnade, die soll auch in dir stark werden. Und dann ist es ja, Timotheus hat besondere Gaben gehabt, wo es auch heißt, unter Handauflegung sind sie ihm in besonderer Weise dann bewusst geworden. Aber nicht Menschen haben sie ihm durch Handauflegung gegeben. Wir sind ja keine Wundermenschen, die irgendwas übertragen können, sondern Gott hat es in ihm durchwirkt und durch die Handauflegung und die Gebete wurde es offenbar, dass Timotheus besondere Gaben hatte. Und zwar wissen wir, wenn wir genau die Bibel studieren, dann war es eben die Gabe der Leitung und die Gabe des Predigens, die Timotheus in besonderer Weise von Gott geschenkt bekommen hat. Und er erinnert Timotheus daran, dass dieser von Gott ihm diese Gaben, diese Gnade erfahren hat und dass er sie für ihn auch einsetzen soll. Er beschwört ihn fast, aus einem reinen Gewissen heraus, den guten Kampf des Glaubens, treu bis zum Ende zu kämpfen. Und da ist dieser Punkt. Viele haben einen guten Anfang gemacht, aber sind abgewichen. Und die Frage ist, bist du noch in der Spur des Herrn? Die Bibel sagt klar, was es bedeutet, in der Spur des Herrn zu sein. Bist du noch in der Spur des Herrn? Oder hast du dich verlaufen? Bist du irgendwo falsch abgebogen? Bist du noch in der Spur des Herrn? Wir haben gestern in der biblischen Schulung darüber gesprochen und haben gesagt, wisst ihr, in der Spur des Herrn bleiben, das ist so wichtig. Denn man kann ganz schnell von dieser Spur auch abirren. Und es geht immer nicht nur um uns persönlich, es geht auch um unser gesamtes Umfeld. Es geht um unsere Familien, es geht um unsere Kinder, es geht um unsere Geschwister. Es geht nicht immer nur um uns. Es geht um viel mehr dabei. Und dass wir wirklich sagen, Herr, wir wissen ja nicht, welchen Weg du bis zum Ende für uns bestimmt hast, aber wir bitten dich von Herzen, halte uns in deiner Spur, Herr Jesus, dass wir wirklich aus Gnade den Weg zu Ende gehen, dass wir den Kampf, die Bibel spricht von Kampf, wenn ich immer die höre, die sagen, du musst an Jesus glauben, dann ist alles gut, dann ach, alles Zuckerlecken und dann läuft alles wie geschmiert und ja, wenn ich die immer höre, dass ich mir sage, wie könnt ihr das sagen? Wie könnt ihr das sagen? Die Realität zeigt etwas anderes. Wenn du wirklich an Jesus brauchst, hast du zwischendurch immer wieder gigantische Schwierigkeiten. Aber was du auch hast, ist, dass dieser Herr, der gesagt hat, ich habe das gute Werk in dir angefangen, ich werde es auch sicher vollenden bis auf den Tag meiner Wiederkunft. Der Herr Jesus, da sind wir wieder beim Feuerofen, nicht davor, aber mit hindurch. Wenn der Herr Jesus dir etwas zumutet, dann will er damit etwas bewirken. Bei dir selber, aber vielleicht auch durch dich an anderen. Deswegen ist es immer wichtig, aus den Herrenhand anzunehmen und zu sagen, hey, es fällt mir schwer, jetzt fröhlich zu sein. Hey, es fällt mir schwer, jetzt dankbar zu sein. Aber ich weiß dennoch, Herr, du machst keine Fehler, es ist das Richtige. Hilf mir, in der Spur zu bleiben, diesen Kampf jetzt anzunehmen und zu kämpfen, weil du bist es doch, der in mir diesen Kampf kämpft. Wir selber werden doch aufgeschmissen. Israel ist uns immer ein Bildnis dafür. Wie oft hat Gott gesagt, ihr müsst gar nichts tun, hört nur zu, ich werde für euch streiten. Bis heute. Gott hat Israel nicht verlassen. Israel ist genau in der Spur, auch das, was alles im Nahen Osten passiert, geht genau nach Gottes Plan. Denkt bloß nicht, Gott hat irgendwas hier vergessen oder hier ist irgendwas passiert, was Gott nicht mehr unter Kontrolle hat. Geht genau nach Gottes Plan. Und wir wollen für Israel weiter beten, deswegen hier, für das geistliche Israel steht die Menora. Paulus war kein Träumer, ihr Lieben. Er hat niemals, und so auch hier, die Konsequenzen der Christusnachfolge und die Tatsachen des Glaubens verschwiegen. Glaubensleben bedeutet Leben im Kampf jeden Tag. Kampf gegen uns selbst, gegenüber unserem Fleisch, gegenüber unseren Gedanken, unseren Begierden. Kampf dagegen, dass wir uns unseres Herrn nicht schämen und ihn mutig vor allen und jedem bekennen. Kampf gegen die geschickten Verlockungen des Teufels, uns von etwas anderes abhängig zu machen, als allein von unserem Herrn und Erlöser. Von der Gnade, von der Güte, von der Treue und von der Barmherzigkeit unseres Vaters im Himmel und unseres Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, es ist nun wirklich an der Zeit, unseren Glauben unter Beweis zu stellen. Der Ton in der Welt und auch in Deutschland gegenüber den wahrhaft Christusgläubigen wird jeden Tag ein wenig rauer. Ich merke das. Und ich hoffe und bete dafür, dass du und ich, dass diese Gemeinde und jeder wahrhaftige Christ sich auch mutig zu dem Wort stellt aus Hebräer 10, 35 bis 39. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll. Und er wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Gehörst du auch zu denen? Das musst du wissen. Nicht, ich bin auch nicht der Held vom Niederrhein, aber in Christus ist es wichtig, ihn zu bezeugen, zu sagen, ja, ich glaube an diesen Heiland. Ich glaube an diesen gekreuzigten und auferstandenen Christus. Ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass ihm alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Ich glaube, dass sein Blut meine Sündenschuld ausgetilgt hat. Und ich glaube, dass er mir dadurch eine Wohnung beim Vater im Himmel bereits zubereitet hat. Und das gilt es, vor der Welt zu bezeugen, ihr Lieben. Und am Ende unseres heutigen Textes steht leider auch noch etwas Schmerzhaftes. Der Apostel teilt seinem geistlichen Sohn Timotheus mit, gibt ihm sozusagen mit auf seinen weiteren Weg in der zentrierten Christusnachfolge, dass wir es im Laufe des gesamten Gemeindezeitalters, aber besonders eben auch in dieser Zeit vor der Wiederkunft des Herrn innerhalb der weltweiten Gemeinde der wahrhaft gläubigen Christen, wirklich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit leider erleben werden, dass Menschen innerhalb der Gemeinde Schiffbruch im Glauben erleiden, so wie Paulus es hier beschrieben hat. Aber er zeigt Timotheus und somit auch uns auf, wie wir mit solchen Schiffbrüchigen umzugehen haben. Und dass Schiffbruch im Glauben zu erleiden sehr gefährlich und traurig ist, aber wir müssen wissen, es heißt nicht zwangsläufig immer, dass es ins Verderben führt oder dass es den Verlust des Heils bedeuten muss. Schiffbruch im Glauben bedeutet, dass du als gläubiger, wiedergeborener Christ zu Tode betrübt bist, tief traurig bist und kein Zeugnis mehr für den Herrn sein kannst. Das bedeutet, wenn du Schiffbruch im Glauben erlitten hast. Das hat nicht immer sofort mit dem Verlust des Heils zu tun, sondern es bedeutet, dass du unbrauchbar geworden bist für den Bau des Reiches Gottes. Dass du, der du ein lebendiger Stein im geistlichen Tempel bist, dass du brüchig, dass du nicht mehr zementiert bist. Und das ist sehr, sehr gefährlich und es ist vor allem sehr schmerzhaft. Über die beiden im Text benannten Männer, Hymenäus und Alexander, wissen wir nicht wirklich viel. Hymenäus wird im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2,
im Zusammenhang mit einem gewissen Philetus erwähnt, einem Irrelehrer. Vielleicht oder besser, wahrscheinlich ist Hymenäus durch diesen Irrelehrer auf Abwege gekommen und hat ein Stück weit dadurch diesen Schiffbruch im Glauben erlitten. Das heißt, er hat sich mit den falschen Menschen eingelassen. Deswegen betont Paulus auch in seinen Briefen immer wieder, verlasst nicht den guten, gesunden Weg der apostolischen Lehre. Es ist nicht wichtig, was irgendwelche Bibellehrer oder Pastoren oder sonst wer sagt. Was sagt die Schrift und vor allem die Apostel? Sie haben direkt von Christus ihre Botschaft empfangen. Und deswegen ist es wichtig, dieser Botschaft zu glauben und in ihr wirklich fundamental verwurzelt zu sein und ihr zu folgen. Das Wort Gottes ist wichtig. Nicht das, was Menschen sagen. Und dieser Hymenäus, es sieht so aus, als wenn er sich hat durch Irrelehrer da von Christus hat auf einen Irrweg bringen lassen. Und es ist gut möglich oder sogar eher wahrscheinlich, dass auch Alexander durch Verführung, Schiffbruch im Glauben erlitten oder sogar in gewisser Weise zum Gegner des wirklichen Evangeliums wurde. Lesen wir 2. Timotheus 4. Viel mehr wissen wir nicht über diese beiden Männer. Aber Fakt ist, dass Paulus diese beiden Männer aus der Gemeinde ausgeschlossen hat, um letztendlich den gesamten Leib, die damalige Gemeinde, vor gefährlichen und unbiblischen Einflüssen zu schützen. Aber wir wollen eben dabei nicht überlesen, dass Paulus sie auch gezielt so aus dem Schutzbereich der Gemeinde herausnimmt, damit sie nicht noch diesen Schutzbereich praktisch verseuchen können oder vielmehr sich in diesem Schutzbereich noch mehr ausleben können, sondern er hat sie rausgenommen und sie, und das ist wichtig, dass wir es wissen, er hat extra gesagt, sie dem Satan zur Züchtigung, das heißt zur Versuchung, das heißt auch zum Kaputtmachen übergeben, damit sie aber zurückkommen. Damit sie diesen Zerbruch erleben und sich wieder von allem lossagen und wissen, dass ihr Leben allein lebenswert ist durch den Glauben an den wahrhaftigen Sohn Gottes, an Jesus Christus. Er hat sie nicht übergeben, um sie zu verderben. Er hat sie zur Erziehung, zur Züchtigung, zur Zerschlagung übergeben, damit sie hinterher wieder demütig und reumütig in den Tempel als lebendige Steine eingebaut werden können. Und das, ihr Lieben, ist in jeder Gemeindezucht hoffentlich der Beweggrund. Nicht Strafe, sondern die Zurechtbringung und parallel dazu der Schutz für den Leib Christi, für die Gemeinde als Ganzes. Aber es darf natürlich immer nur die letzte Instanz sein. Die Bibel zeigt auch da einen deutlichen Weg, bevor das geschieht, was bis dahin passieren muss oder wie man da vorgehen muss. Nun, ihr Lieben, ich komme zum Ende. Wenn die Gnade Gottes für Paulus, den ehemaligen Saulus, gereicht hat, meinst du dann, dass die Gnade Gottes für dich nicht mehr ausreicht? Egal, wo du dich befindest, egal, wie es dir gerade geht, Gottes Gnade reicht für dich. Paulus wurde nicht nur durch die Gnade Gottes allein gerettet, nein, die Gnade machte aus ihm einen treuen Diener Gottes, der seinen Dienst bis zum Ende durch den ihm von Gott bestimmten Märtyrertod auch ausführte. Und das gilt eben auch für dich und mich. Es ist nicht dein und mein Fleiß. Es ist nicht deine und meine Anstrengung. Es ist nicht dein und mein Einsatz, sondern es ist und bleibt die Gnade Gottes, dass du und ich keinen Schiffbruch im Glauben erleiden müssen, sondern stattdessen in der Glaubensspur bleiben und trotz der vielfachen Verführungen dieser Welt, in der wir noch leben, und zahlreiche persönliche Verirrungen, die wir erleben werden. Am Ende werden wir doch das Ziel durch die Gnade Gottes erreichen, ihr Lieben. Wie wir allerdings in der Bibel an anderer Stelle erfahren, wird so manches wahrhaft gläubige Kind Gottes am Ende doch lediglich nur wie ein Brand aus dem Feuer gerettet werden. Das erfahren wir aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, 12 bis 15. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, so wie durchs Feuer hindurch. Das ist auch immer noch ein guter Rat, den ich euch mitgeben möchte, ihr Lieben. Es muss doch nicht sein, dass
die Werke dann am Ende geläutert werden und dann doch verbrennen, weil ihr es irgendwie nicht ernst gemacht oder mit ganzem Herzen wirklich zu sagen, Herr Jesus, ich danke dir, ich folge dir aus Liebe, aus Dankbarkeit, aus Gnade, ich möchte deinem Namen ehren. Das ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir es nicht aus einer gezwungenen Sache heraus tun oder meinen, wir müssen irgendetwas tun, weil wir dadurch unser Heiligenschein noch heller wird. Ist doch nicht so. Es ist doch Gnade. Gott bereitet doch die Werke vor, die wir tun sollen. Wir müssen sie doch nur noch ausführen. Aber dann bitte mit ganzer Hingabe und auch wirklich mit ganzem dankbaren Einsatz. Und deswegen, ihr Lieben, Paulus wusste genau, wozu und wofür er sich entschieden hatte. Und das wollte er seinem geistlichen Sohn Timotheus gezielt zur persönlichen Stärkung, aber eben auch dir und mir und seiner Gemeinde mitteilen. Paulus, die tiefe Erkenntnis war folgende. Er hat sie hier im Brief an die Philipper noch einmal deutlich geschrieben. Das müssen wir uns zum Ende noch einmal anschauen. Aber was mir Gewinn war, Paulus redet über sein Leben. Was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um des Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck. Luther übersetzt für Kot, aber wir lassen es mal beim Dreck. Um des Willen achte ich alles für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, wir als Menschen können irgendetwas tun, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte, Paulus wusste, erlangt hat er es erst mit dem letzten Atemzug, du und ich auch. Aber Christus ist bei uns. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, aber ich jage dem nach. Versteht ihr, Paulus hat gesagt, nicht mehr der Welt. Ich jage Christus nach, seinem Frieden, seiner Ehre. Nicht mehr den Dingen der Welt jage ich nach. Dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es bereits vollkommen ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Versteht ihr, das ist das hohe Alphabet des Glaubens und des Evangeliums und der Christusnachfolge, was Paulus uns hier im Brief an die Philipper schreibt. Lest euch das nochmal in Ruhe und der Gebet durch. Und dann betet dafür, dass auch wir diese Erkenntnis haben. Aus Gnaden sind wir gerettet. Aus Gnaden wollen wir den Herrn verherrlichen. Er wird alle Werke vorbereiten, die wir tun sollen. Und wir werden mit Sicherheit am Ende mit dem Sieger von Golgatha auf der Siegerstraße siegreich in einem Triumphzug, wenn unser Leben beendet ist oder der Herr wiederkommt, werden wir bei ihm sein in der Herrlichkeit und mit ihm regieren durch alle Zeitalter hindurch. Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, einziger und wahrhaftiger und ewiger Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde und des ganzen Universums, großer Gott, wir loben dich und preisen dich, wir ehren dich und wir beten dich an, dass du uns aus Gnade errettet hast, dass du deinen Sohn, unseren Heiland Jesus Christus, gesandt hast, damit er als das Lamm Gottes, als dieses vollkommene Lamm Gottes an das Kreuz von Golgatha geht, um dort die Schuld der gesamten Menschheit zu bezahlen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du das für uns getan hast. Wir preisen dich, Vater im Himmel, dass du deinen Sohn gesandt hast, als wir noch Feinde waren, Herr. Wir danken dir, Herr Jesus, für dein vollkommenes, für dein einzigartiges Opfer. Wir danken dir, Herr, für deinen Tod, für deine Auferstehung. Und wir danken dir, Herr, für die große Zusage, dass jeder, der dieses Opfer annimmt, in Ewigkeit leben wird, auch über den physischen Tod hinaus. Großer Herr und Heiland, wir beten dich dafür an und danken dir von Herzen, Herr Jesus Christus. Amen.